Ich bin gestern einmal durch die Stadt gefahren, Neumarkt, und bin an diesem Würfel vorbeigekommen. Wir haben gerade überlegt, wie das Ding wirklich heißt. Zauberwürfel, Kubus oder ihr wisst, was ich meine, ne? Diese Baustelle. Und irgendjemand hat dort ein Plakat aufgeklebt. Ich hätte das eigentlich fotografieren wollen, aber dann hätte ich einen Stau ausgelöst und deswegen habe ich das nicht gemacht. Und das ist jetzt sozusagen das Symbolbild. Auf diesem Plakat stand, also gelbes Plakat und dann eine knalle rote Schrift drauf, Jesus will Sünder retten, lies mehr Bibel. Ich dachte, okay, habe ich so wahrgenommen und dachte, wie finde ich das? Habe ich mich gefragt, wie finde ich das? Und habe gesagt, wie finden andere das vielleicht? Und ich dachte, es gibt bestimmt Christen, die sagen, wow, endlich. Endlich sagt es mal jemand richtig deutlich, wie es ist. Ganz klare Kante, ganz klare Botschaft, so ist es. Und es gibt bestimmt Christen, die sagen, oh, das ist mir vielleicht ein bisschen dicke, ein bisschen unvermittelt, vielleicht ein bisschen peinlich, etwas plakativ. Ist das denn so die richtige Methode? Und als nächstes habe ich gedacht, ja, Moment mal, ist ja eigentlich egal, was Christen sagen, für die ist es ja nicht gedacht. Das ist ja nicht, damit ich da vorbeifahre und denke, ja, so ist es, oder peinlich, sondern es ist ja für Menschen gedacht, die Jesus nicht kennen, die von ihm vielleicht noch gar nicht richtig was gehört haben, also so ein bisschen aus dem Kulturkreis heraus schon so eine Ahnung, Kirche und Jesus gehört zusammen und Weihnachten spielt eine Rolle, aber mehr eben nicht. Und dann ist in mir diese Frage aus dem Predigtext groß geworden, hochgekommen und ich dachte, ja, verstehst du eigentlich, was du da liest? Verstehst du, was du liest? Verstehen Menschen, was sie da lesen? Jesus will retten. Ja, wieso? Ich bin doch nicht in Not. Vor Sünden. Wieso? Weil ich gestern ein Stück Kuchen zu viel gegessen habe oder was? Was soll das? Was meint das denn? Wir tun oft so in unserer Verkündigung auch, als wenn die Menschen um uns herum all diese grundlegenden Gedanken, die zum Christentum dazugehören, zum Glauben an Jesus dazugehören, nachvollziehen könnten und verstehen könnten. Ob wenn das so wäre, dass alle da noch was mit anfangen und verbinden könnten und man nur sagen muss, oh ja, guck doch noch mal, das will Jesus. Oh ja, jetzt habe ich es ganz vergessen, so nach dem Motto. Dabei ist heute eigentlich nichts mehr selbstverständlich. Glaube ist nicht mehr selbstverständlich. Glaube wird kritisch beäugt, ist nichts, worauf Menschen so von sich aus fliegen, zumindest der christliche Glaube ist es nicht. Menschen scheinen irgendwie weit weg von Gott zu sein. Und der Weg zu Gott scheint manchmal unwahrscheinlich weit. Das ist erstmal eine Beobachtung. Aber diese Beobachtung, die führt dazu, dass in Herzen mancher Christen, glaube ich, sich ein Gedanke breit macht. Und dieser Gedanke, der wird dann immer wieder wiederholt und begründet und bekundet. Und das ist so dieses Glauben teilen mit Menschen, von Jesus weitersagen, das kannst du knicken. Das will doch heute keiner mehr hören. Diese Botschaft, das will doch keiner mehr hören. Manchmal habe ich das Gefühl, wird dieser Satz fast mantramäßig wiederholt und es geht gar nicht darum, ob er wahr ist oder nicht. Er gewinnt Macht einfach, weil wir ihm Glauben schenken. Und egal, ob es nun so ist oder nur gefühlt so ist, solche Überzeugungen, so ein Satz, kannst du vergessen. Die sind so weit von weg, die kann keiner mehr erreichen. Da brauchst du gar nicht mit anfangen, mit Glauben, schreib's lieber ab. Solche Überzeugungen prägen unsere Bilder, die wir von Menschen haben. Wie wir Menschen sehen, denen wir begegnen und die Jesus vielleicht nicht kennen. Da kommt dann so ein Gedanke wie, also der ist für Gott nicht mehr erreichbar, viel zu weit weg. Da brauchst du dich gar nicht auf den Weg, zu der brauchst du dich nicht auf den Weg machen. Nö, geh mal lieber nicht los, vergebene Liebesmühe, das wird nichts. Die sind doch auch, also lass es lieber sein, setz deine Energie in was anderes, macht's euch schön gemütlich miteinander, das reicht. Schlimmstenfalls werden Menschen als Gegner angesehen, weil die nämlich das, was uns so wichtig ist, eigentlich ablehnen. Und wenn man dann mal ins Gespräch kommt, zu einer Diskussion vielleicht kommt, dann sieht man sie vielleicht als Diskussionsgegner, die man besiegen muss oder die man überzeugen muss, wo man als Sieger vom Platz gehen möchte. Dem habe ich es aber jetzt doch mal gesagt, jetzt habe ich mal klare Kante gezeigt. Irgendwie muss man es schaffen, sie ja aus dieser Gottesferne, in der sie ja zweifelsohne stecken, in die Gottesnähe zu bringen, so kompliziert und anstrengend dieser Weg auch immer sein mag. Und meistens ist dann auch klar, wie die Gottesnähe aussieht. Gemeint ist nämlich meistens die Gemeinde. Das ist am Ende das große Ziel, dass Menschen Mitglieder einer Gemeinde werden und sich in die bestehenden Strukturen und Denkweisen hineinfinden. Und das geht einfach nur, wenn Menschen sich bewegen, wenn sie ihre Position verlassen und wenn sie zu uns kommen, in die Gemeinde oder in die Gemeinschaft, in der Gott zu Hause ist. Ja, sollen sie doch kommen. Hier können sie Gott ja kennenlernen. Dann sollen sie doch mal zu uns kommen, wenn sie das denn wollen. Amen, sagt Holger. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, wenn du jetzt unruhig auf deinem Stuhl hin und her sitzt und innerlich Widerspruch spürst, dann gebe ich dir recht, wollte ich sagen. Und du sagst Amen, Mensch. Aber vielleicht war das ein ironisches Amen. Das kann ja sein. Ja, ich habe jetzt übertrieben und ich habe zugespitzt. Aber prüf doch mal, ob dieser Gedanke, die sind viel zu weit weg, hoffnungslos, chancenlos, vom Glauben, was weiter sagen kannst du knicken, ob das nicht wirklich doch auch ein Gedanke ist, der sich in uns ausbreitet und der vielleicht auch wirklich manchmal unser Bild von Menschen prägt. In dem Text, den wir gerade gehört haben, von Holger vorgelesen, da wird ein ganz anderer Weg aufgezeigt. Der ist herausfordernd, der fordert uns auf, anders zu denken und anders zu handeln. Und gleichzeitig ist er enorm ermutigend. Er ermutigt uns, das zu teilen, was uns wirklich am Herzen liegt. Und ich möchte euch so ein paar Sachen in diesem Text aufzeigen. Das Erste, was ich spannend finde, ist, Philippus handelt nicht aus sich selbst heraus, aus eigenem Antrieb. Er wird beauftragt. Ein Engel des Herrn sagt ihm, geh dahin, wo nichts los ist, wo keine Menschen sind, wo es öde ist, da habe ich einen Auftrag für dich. Das ist schon so ein merkwürdiger Auftrag. Leute sagen, geh dahin, wo es Leben tobt, ins Zentrum. Nein, geh dahin, wo es öde ist, so sagt es Luther. Und er geht. Und als er dann diesem Mann aus Äthiopien begegnet, dann kommt der Geist Jesu und konkretisiert den Auftrag nochmal. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal von einem Engel des Herrn beauftragt worden seid, dieses oder jenes zu tun. In meinem Leben passiert das nicht so häufig. Und wenn ich ehrlich bin, so habe ich das noch nie erlebt. Also, dass der so vor mir stand und gesagt hat, Andreas, jetzt möchte ich, dass du. Aber was ich schon kenne, ist, dass man vielleicht manchmal so ein Gefühl hat, und mit dem sollte ich nochmal reden, da sollte ich nochmal nachfragen. So eine innere Unruhe, die einen treibt, etwas zu tun, vielleicht kennt ihr das auch. Einen Brief zu schreiben, einen Anruf zu tätigen oder vielleicht jemanden einfach zu besuchen. Aber so deutlich, wie es hier beschrieben ist, behaupte ich jetzt mal, erleben wir das zumindest in der Regel nicht. Das ist für mich aber auch nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist nicht, wie Gott ihn beauftragt, sondern dass er ihn beauftragt. Philippus ist nicht allein unterwegs. Er ist nicht auf sich allein gestellt. Er handelt nicht aus sich heraus. Er lässt sich von Gott gebrauchen. Er vertraut auf das Handeln Gottes anstatt auf seine Ideen, Überzeugungen und Möglichkeiten. Und ich glaube, das macht einen gewaltigen Unterschied. Wenn ich auf eigene Faust unterwegs bin, wenn ich mich nur auf mich und meine Möglichkeiten verlasse, dann stehe ich ganz schnell in Gefahr, in der Begegnung mit Menschen verbissen zu werden, weil ich es ja schaffen muss. Und sie als Gegner anzusehen oder ich gebe gleich auf, weil ich mich komplett überfordert fühle. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, kann ich gelassen sein. Es hängt nämlich nicht an mir. Er hat mir den Auftrag gegeben, er steht dahinter, er wirkt und er tut und er handelt und das durch mich, aber nicht ich. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf dem Bild. Ich habe das leider nicht in einer größeren Auflösung gefunden. Ganz oben seht ihr diesen kleinen blauen Fleck. Das ist der aufgerissene Himmel und aus diesem Fleck heraus ist eine Hand zu sehen. Das ist die Hand Gottes, also vermute ich. Und die dirigiert diese Szene. Also über all dem, was da unten passiert, man sieht ja noch den Engel da hinten irgendwo sitzen und ganz hinten sieht man noch Jerusalem. Über all dem, was da passiert, ist Gott der Handelnde. Gott derjenige, der es in der Hand hat, der etwas tut. Auch wenn wir so eine direkte Sendung durch einen Engel des Herrn wahrscheinlich nicht erlebt haben, vielleicht auch nicht erleben werden, können wir dennoch einüben, uns von Gott senden zu lassen. Und ich glaube, das beginnt mit einem offenen Herzen, mit einer offenen Herzenshaltung. Und vielleicht kann so ein Gebet dabei helfen. Hier bin ich, Herr. Öffne du Türen und lass sie mich erkennen. Und schenk mir den Mut, durch sie hindurchzugehen. Zeig mir, wo du mich haben möchtest. Zeig mir die Menschen, denen du durch mich begegnen möchtest. Hier bin ich, sende mich. Wenn das unsere innere Haltung ist, können wir gespannt in den Tag gehen. Also nicht angespannt, sondern positiv gespannt, neugierig gespannt und uns überraschen lassen von dem, was Gott mit uns vorhat, was er tun möchte. Ein Gebet für uns als LKG, aber auch ein Gebet für jeden Einzelnen. Das zweite Spannende an dem Text, finde ich, ist dieser Mensch, dem Philippus begegnet. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber diese Geschichte ist eigentlich eine Geschichte der doppelten Unmöglichkeit. Es ist doppelt unmöglich, dass dieser Mensch Gott begegnet. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Evangelium nur unter Juden verbreitet worden. Die ganze Frage nach der Heidenmission ist noch nicht gestellt worden. Auf diese Idee ist noch gar keiner gekommen. Es hat noch niemand darüber nachgedacht, ob die Botschaft von Jesus auch irgendwie an Nichtjuden weitergesagt werden kann. Den ersten Jüngern fiel es schwer, sich das überhaupt vorzustellen. Wie soll das überhaupt gehen? Müssen Menschen dann erst Juden werden, damit sie den jüdischen Messias annehmen können? Müssten dann alle erstmal die jüdischen Gebote halten? Wie funktioniert das? Müssten Männer sich dann erstmal beschneiden lassen, bevor sie mit Jesus irgendwie in Kontakt kommen können? Also, das ist wirklich eigentlich ist dieser Mann ist ein Ding der Unmöglichkeit. Allein durch seine Herkunft ist er weit weg von Gott. Und jetzt steht da ja noch was, da steht, dass er ein Eunuch war. Ihm wurde also vermutlich bereits in der Kindheit die Hoden entfernt und eventuell auch sein Glied entfernt, damit er später mal als Erwachsener ein verlässlicher Mitarbeiter am Hof werden kann, ohne in Gefahr zu laufen, dass man ihm unterstellt, irgendwie mit den Frauen der Herrscher oder der Königin persönlich irgendwas anfangen zu möchten. Das hat man ihnen genommen. Im Judentum waren Eunuchen als Verschnittene und Entmannte bezeichnet worden und galten als Ausgestoßene. Anders als andere Heiden gab es für sie nicht die Möglichkeit, zum Judentum überzutreten. Und sie durften nicht am Gottesdienst teilnehmen. Dieser Mann war also aus den Augen des Juden Philippus im doppelten Sinn viel zu weit weg von Gott. Er war ein Heide und ein Eunuch. Ja, und vielleicht ein bisschen so, wie wir manche Menschen heute auch sind, sagen, ach, da brauchst du es gar nicht probieren, so weit weg, keine Chance. Für diesen gab es keine Chance. Eigentlich hätte Philippus allen Grund gehabt, umzukehren, auf der Stelle zum Engel zu gehen und zu sagen, du hast dich da geirrt, da liegt ein Irrtum vor, das kann nicht funktionieren. Der und Gott, das passt nicht zusammen. So einer, und jetzt überspitze ich noch einmal, so einer ist doch gottlos. Und gleichzeitig lesen wir, dass dieser Mann Gott näher ist, als sich Philippus das überhaupt vorstellen konnte. Er ist nach Jerusalem gereist, von Äthiopien bis nach Jerusalem, mit dem einen Ziel, Gott dort anzubeten, weil er Sehnsucht hatte nach Gott. Und ich stelle jetzt nochmal die Frage, wie sehen wir eigentlich Menschen, denen wir begegnen? Sehen wir Gegner, Menschen, die ablehnen, was uns wichtig ist und das verletzt uns? Oder sehen wir Menschen, die für Gott einfach unerreichbar sind, wo Hopfen und Malz verloren ist, also die, bis die mal zum Glauben kommen? Oder können wir glauben, dass Gott mit ihnen bereits jetzt unterwegs ist? Dass er jetzt schon Geschichte mit ihnen schreibt? Dass er im Leben der Menschen um uns herum real ist, gegenwärtig ist, am Handeln ist, so wie im Leben dieses Mannes? Und auch jetzt, das spitze ich nochmal zu, diesen Gedanken. Vor ein paar Tagen gab es im Losungsheft einen Text von Teresa von Avila. Vielleicht seid ihr darüber gestolpert. Ich bin darüber gestolpert und ich habe mich gestutzt. Ich lese euch den mal vor. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Stutzt ihr auch? Stolpert ihr über diesen Text? Der ist eigentlich ganz anders als das, was wir normalerweise gerne in Predigten oder so verkündigen. Da sage ich normalerweise ja lieber, du musst dein Herz öffnen für Jesus, damit Jesus dort einziehen kann. Der ist nämlich nicht da, du musst ihn erst reinlassen, damit er da ist. Teresa von Avila hat zumindest in ihrem Leben entdeckt, und das können wir ihr ja nicht absprechen, dass Gott schon bevor sie ihn kannte, in ihrem Leben gegenwärtig war. Und in ihrer Seele eingezogen ist als der König. Merkt ihr, das ist eine unterschiedliche Art und Weise, die Dinge zu sehen. Und das macht einen Unterschied, wie ich Menschen sehe und ihnen begegne. Versuche ich verzweifelt, Gott zum Gottlosen zu bringen oder den Gottlosen irgendwie zu Gott zu bringen? Resigniere ich, weil ich davon überzeugt bin, dass jemand viel zu weit weg von Gott ist, so weit, dass selbst Gott ihn nicht mehr erreichen kann? Oder glaube ich, dass Gott im Leben von Menschen Geschichte schreibt? Dass er bereits an und in Menschen am Wirken ist? Dass er ihnen näher ist, als ich oder sie selbst sich das vorstellen können? Dass sie gar nicht gottlos sind, wie ich das vielleicht denke, sondern dass Gott in ihrem Leben bereits da ist. Je nachdem, wie ich das sehe, wird das einen sehr großen Unterschied machen, wie ich Menschen begegne. Verbissen, mit Druck, verzweifelt und resigniert oder hoffnungsvoll, vertrauensvoll, neugierig, offen und gelassen. Gott ist ja schon da. Ich muss ihn nirgendwo hinbringen. Noch was finde ich spannend an diesem Mann. Er hat Sehnsucht nach Gott. Und dann macht er sich auf dem Weg nach Jerusalem. Er geht ins Zentrum des jüdischen Glaubens, um seine Fragen beantwortet zu bekommen und seine Sehnsucht zu stillen. Und er geht vermutlich ohne Antworten wieder nach Hause. Das Einzige, was er hat, ist eine Schriftrolle. Vielleicht hat er sie dort in Jerusalem gekauft. Das Problem ist nur, er versteht sie nicht. Wie heutzutage vielleicht manches Plakat. Natürlich weiß ich die Hintergründe nicht, wie das da abgelaufen ist, aber ich spinne jetzt mal. Kann es sein, dass man ihn mit seinen Fragen nicht ernst genommen hat, als er da gekommen ist? Dass man nur die doppelte Unmöglichkeit in ihm gesehen hat und gesagt hat, so einer und Gott, brauchst du gar nicht mit anfangen. Hier, nimm mal und hier hast du mal ein Traktat, vielleicht hilft's und guck mal, wie du zurechtkommst. Ich stelle mir vor, wie er in Jerusalem Antworten sucht und abgewiesen wird. Und am Ende sitzt er in seiner Kutsche mit einem Buch, was er nicht versteht. Was dieser Mann braucht, ist ein Mensch, der sich Zeit nimmt und der sich auf ihn einlässt und der mit ihm den Glauben teilt. Wir denken oft, man müsste Menschen irgendwie aus der Gottesferne in die Gottesnähe hineinbringen, am besten in die Gemeinde oder in die Gemeinschaft. Philippus geht einen anderen Weg. Nicht der Mann aus Äthiopien muss sich auf dem Weg machen, das hat er ja schon bereits, er ist auf dem Heimweg. Nicht er muss sich auf Philippus einlassen, sondern Philippus lässt sich auf ihn ein. Er steigt zu ihm in den Wagen. Und ich glaube, das können wir nicht zu hoch bewerten. Sind wir bereit, mit jemandem unterwegs zu sein? Uns auf das Leben und Denken eines anderen einzulassen? Unseren Komfortbereich unserer Überzeugungen und unserer Vorstellungen zu verlassen? Teilzuhaben am Leben eines anderen Menschen, ihn in seinem Leben und mit seinen Fragen wirklich ernst zu nehmen und nicht direkt die schnellen Antworten parat zu haben und einen Teil des Weges mit dem anderen zu gehen. Ich glaube, das ist Thema Herausforderung, eine echte Herausforderung. Aber ich glaube, genau das ist nötig. Im Wagen kommen sie ins Gespräch. Und ich finde das spannend, wie die Lutherbibel das übersetzt. Ich zeige euch das mal. Was hattest du für eine Übersetzung? Gute Nachricht. Also jetzt hören wir mal Luther. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das ist so die Traumvorstellung. Da kommt einer und hört eine gute Predigt. Und er predigte ihm das Evangelium. Und die einen sagen, ja, predige es mit klarer Kante und deutlich und gib's ihm. Und die anderen sagen, nein, predige es seelsorgerlich, verständnisvoll, gewinnend, brückenbauend. Aber Hauptsache predige. Und so denken wir oft. Ja, wenn wir jemanden gewinnen wollen, wenn wir den mal mitkriegen würden in Gottesdienst, dass er da eine Predigt hört. Ach, das wäre, oder eine Veranstaltung mit einer Predigt. Die Predigt als das Nonplusultra für Glaubensverkündigung. Und ich predige jetzt auch gerade zu euch. Das passt ja. Im Griechischen steht da aber gar nichts von Predigen, sondern im Griechischen steht das Wort euangelisato. Das ist das Verb von euangelion. Und euangelion, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Also eigentlich müsste man sagen, Philippus frohbotschaftete ihm. Es geht um das Frohbotschaften. Wir denken automatisch an Predigen. Aber Frohbotschaften kann ja auch ganz anders aussehen. Es kann dialogisch geschehen, im Gespräch, im Reden und im Hören. Das muss keine Einbahnstraße sein, wo nur einer die Welt erklärt, sondern ein Geben und Nehmen. Frohbotschaften muss noch nicht mal nur aus Worten passieren. Ich bin davon überzeugt, dass die Art, wie wir Menschen begegnen, wie wir mit ihnen umgehen, die Haltung, in der wir ihnen gegenübertreten, schon zum Frohbotschaften dazugehört. Und der eine frohbotschaftet mit Worten, der andere frohbotschaftet mit Handeln, mit Gesten, mit was auch immer Gott ihm zur Verfügung gestellt hat an Gaben. Philippus frohbotschaftet, indem er mit diesem Mann ins Gespräch kommt. Und wir kriegen nur einen kleinen Teil dieses Gespräches in diesem Absatz mit. Und dann geschieht das Wunder. Der Mann der doppelten Unmöglichkeit kommt zum Glauben und lässt sich taufen. Und dann wird es richtig merkwürdig. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Davon abgesehen, dass ich noch niemanden vom Geist des Herrn entrückt werden sehen habe, also das würde mich mal interessieren, wie das funktioniert, ist das, wenn man jetzt vom Gemeindeaufbaukonzepten her denkt, das Falscheste, was du machen kannst, wenn jemand gerade frisch zum Glauben gekommen ist, ihn einfach alleine lassen. Ja? Also wie kann man sowas machen? Also jetzt ist doch Gemeinde wichtig, Gemeinschaft wichtig. Jetzt braucht er einen Hauskreis. Jetzt braucht er einen Glaubenskurs, einen Alpha, einen Beta, einen Gamma-Kurs, ein Nachfolgeexperiment, ein Maria-Experiment. Er braucht jetzt gute Literatur. Jetzt muss er doch erstmal lernen, was in diesem Ja, das er zu Gott gesagt hat, alles noch drin steckt, wozu er unbewusst auch noch Ja gesagt hat, wie er sich in Zukunft zu verhalten hat und wie das ganze Paket. Das ist doch jetzt dran. Jetzt muss das doch alles in geordnete Bahnen gebracht werden. Aber nichts. Philippus wird entrückt und der Mann zieht fröhlich seine Straße. Fröhlich, warum? Weil da oben diese Hand ist, die mit ihm geht. die hat ihn nach Jerusalem geführt, die hat sein ganzes Leben lang ihn begleitet. Und jetzt hat er es erkannt, dass dieser König in dem Palast seiner Seele lebt. Und jetzt lebt er mit ihm, der Heilige Geist lebt mit ihm. Und wenn man der Überlieferung Glauben schenken darf, dann ist das derjenige, der in Äthiopien die christliche Gemeinde gegründet hat. Zumindest die Christen in Äthiopien beziehen sich bis zum heutigen Tag auf diesen Mann als ihren Gründervater. Natürlich ist es schön, wenn Menschen in einer Gemeinde oder Gemeinschaft ein Zuhause finden. Das wünsche ich mir sehr, dass das geschieht. Aber zumindest hier ist es nicht das Ziel und es ist noch nicht mal notwendig. Und ich glaube, wir können einfach nur staunen. Es hängt nicht an uns. Das ist die Botschaft, die durch den ganzen Text kommt. Weder ob Menschen zum Glauben kommen, hängt an uns, noch wie sie anschließend ihren Glauben leben, hängt an uns. Es hängt an Gott. Er wirkt. Es gäbe zu diesem Text noch viel mehr zu sagen. Es gibt einen Vers in diesem Text, der wurde später zugefügt. Wen das interessiert, warum der dazugefügt wurde, herzliche Einladung, Dienstagabend, 19.30 Uhr, Bibelgesprächskreis. Da wird das nochmal richtig spannend. Ich habe auch zu dem Jesaja-Text noch gar nichts gesagt. Auch das würde sich nochmal wirklich lohnen, hinzugucken. Herzliche Einladung, Dienstagabend. Aber mir war dieser Blickwinkel heute noch besonders wichtig, weil mich dieser Text wirklich ermutigt, gerade in Zeiten, in denen Glaube an Bedeutung verliert. Und manche eben davon überzeugt sind, Glauben teilen, das geht nicht mehr. Und dieser Text, der sagt was anderes. Er sagt, Gott sendet. Wir leben und handeln nicht aus uns, sondern aus ihm und seinem Auftrag an uns. Gott ist seinen Menschen nahe. Niemanden von uns ist Gott fern, so wird es Paulus sagen. Er schreibt jetzt schon Geschichte mit Menschen. Und wir dürfen uns einklinken in sein Handeln, einklinken in das, was Gott sowieso schon tut, was er auch unabhängig von uns tut. Aber wir dürfen mit dabei sein, er nimmt uns mit hinein. Und wir dürfen neugierig sein, neugierig auf die Menschen, mit denen Gott schon längst unterwegs ist. Wir dürfen zu ihnen in den Wagen steigen, sie kennenlernen, ihr Leben verstehen, ihre Sehnsüchte, ihre Bedürfnisse, ihre Nöte, ihre Ziele, ihre Werte, ihre Stärken. Und vielleicht entdecken wir in der Begegnung mit ihnen, dass nicht nur wir etwas haben, was wir ihnen gerne bieten möchten, sondern dass sie uns was zu bieten haben und wir auch von ihnen lernen können. Und wir dürfen Frohbotschaften. Und zwar so, wie wir es können. Jeder mit den Gaben, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Und wir dürfen vertrauen, dass Gott handelt. Ich darf ihm Menschen anvertrauen und ich darf ihm vertrauen, dass er die Geschichte, die er begonnen hat im Leben von mir und anderen, dass er diese Geschichte auch ans Ziel bringt. Auch wenn das auf Wegen geschieht, die ich mir heute noch nicht vorstellen kann. Und wenn ich das im Kopf habe, dann kann ich auch in herausgeforderten Zeiten gelassen und erwartungsvoll in seinem Namen leben. Lass uns das tun. Amen.